Herzlich willkommen zu Blühende Landschaften. Wir müssen kurz überlegen, wie wir heißen. Hallo Thomas.
Hi, hi, hi.
Wir sind direkt in Medias Res.
Wir sind direkt in Medias Res gelandet sozusagen.
Wir haben quasi den letzten Podcast, quasi also ein Podcastus Interruptus, weil wir gesagt haben, boah ey, wenn wir jetzt noch loslegen, dann sitzen wir in 2 Stunden noch hier.
Ja, und ich hab nämlich auch gemerkt, als du dann auch gesagt hast, so, ey, wir haben noch gar nicht, und dann dachte ich mir, ja Mensch, ey, Märchenbraut, das ist ja auch wirklich, was da alles passiert. Und dann hast du genau das, was ich gedacht habe, hast du laut ausverbalisiert.
Ja!
Und dann hast du gesagt, wir sind jetzt schon so lang und wir machen einen Stopp und jetzt, ne, und dann.
Wir haben über tschechische Serien gesprochen, über tschechisches Kinderfernsehen und darüber, dass das eigentlich das war, was in den 60er, 70er und 80er Jahren die Brücke geschlagen hat zwischen West und Ost. Ja. Ja, das wurde in West und Ost gesehen, also auch bei euch, ja.
Mhm.
Und natürlich. Gab es diese Kindersachen? Es gab, habt ihr, aber hier Biene Maya und so, ich meine, das waren ja alles japanische Animes, kann man ja sagen. Lief das bei euch auch, Biene Maya und sowas?
Nee. Aber das war ja ganz krude, also diese Schwemme an diesen Zeichentrickserien, ne? Nils Holgersson und Sindbad. Ja. Und es waren auch immer Hits, ne? Dieses Sindbad, guck mal.
Schau, wie viel Glück dieses Kind hat. Ne? Kleiner Mann, du bist okay. Durch die Wüsten der Sahara, die Karawane nach Süden zieht, schwer beladene Kamele im dichten Sandsturm man kaum noch sieht. Doch ein kleiner Junge kennt sich hier aus. Das ist das Schlimme, ich kenne das alles noch auswendig. Es ist auf der Festplatte.
Das ist der Klaus.
Ach so, nee, das ist der Klaus. Und dieser Mann, der heißt Klaus.
Genau. Nee, und das waren alles Hits. Das waren alles Hits. Ne?
Das waren Straßenfeger.
Hey, Vicky, hey, Vicky, hey.
Auch Hits. Wahrscheinlich aus dem gleichen japanischen Studio gezeichnet.
Kleines Püppchen.
Mary Rose, die große Mary Rose.
Nils Holgersson.
La 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 la.
Alles Hits, es ist Wahnsinn. Und es sah immer gleich aus. Und es war japanische Produktion. Aber da haben, glaube ich, 10 Länder irgendwie mitgearbeitet. Und die Musik kam zu 90% immer von Karel Svoboda, einem tschechischen, dem Henry Mancini aus der Tschechoslowakei.
Besser kann man es nicht sagen. Es waren bei uns im Westen waren das Straßenfeger.
Ja, natürlich.
Ich kann mich erinnern, ich war mal eine Zeit lang im Bochumer Kinderchor, das war immer donnerstags.
Ja.
Und wir hatten so ein, das Haus, wo wir gewohnt haben, es gab so einen Weg runter, das war so ein bisschen abschüssig. Und ich bin nach der Probe nach Hause gefahren und dann lief Sindbad, donnerstags, 17 Uhr, 16 Uhr, irgendwie sowas, oder 5:30 oder so lief Sindbad.
Ja.
Und das muss man den Kindern von heute nochmal sagen, wenn das dann lief das da und dann war das weg. Das konnte man nicht aufzeichnen, das war einfach so, ne? Das war nicht im Internet abrufbar, Stream on Demand, ist man nach Hause gegangen, hat das gesehen, dann war gut. Und dann ich war sehr, sehr knapp, bin den Weg runtergerannt, um Sindbad nicht zu verpassen, um den Anfang von Sindbad nicht zu verpassen.
Ja.
Merkte, hinter mir rennt jemand und an mir lief, und ich weiß noch ganz genau, lief links ein Mann vorbei, überholte mich, es war ein türkischer Mann, rannte an mir vorbei, drehte sich er machte so ein Double Take, weißt du? Wie man sich umdreht und nochmal umdreht, so wie John Cleese, ja? So ein klassischer Comedy, so Laurel und Hardy, so gucken und nochmal gucken.
Yeah.
Rannte an mir vorbei, drehte sich zu mir um, guckte nochmal und sagte, Sindbad, Sindbad. Und ich so, ja. Und der war halt 20 oder so oder 25, aber der rannte auch nach Hause, um Sindbad zu sehen. Und ich musste so lachen und es war so schön, weil so ein kleiner 12-jähriger Junge oder 11 Jahre, wie alt ich damals war, und ein türkischer Mann sind beide nach Hause gerannt, um Sindbad zu gucken.
Ja.
Und dann kam die Märchenbraut.
Ja.
Und jetzt gehen wir direkt ins Ganze. Die Märchenbraut war, ich wage jetzt mal eine ganz große These. Die Märchenbraut war meine erste jetzt habe ich mich selber in meinem eigenen Geschwurbel verfangen.
Überholt.
Die erste postmoderne Serie, die ich gesehen habe.
Ja.
Weil das war postmodern.
Ja.
Oder? Was würdest du sagen?
Ja, ich sehe es ganz genauso, weil es eben auch anarchistisch, man ist da so inflationär mit dem Wort. Es war einfach so viel möglich in dieser Serie und die Autoren haben sich mit all ihrer Liebe und mit ihrer Fantasie und mit ihrem Respekt vor Kindern und Quatsch und diese Mischung aus Fantasie, Märchen und Blödsinn und Gags und so, alles kam zusammen und ich traue mich gar nicht, das zu sagen, weil du hast wahrscheinlich das schon irgendwie auf der Zunge, Stichwort Fantomas. Also sie haben da, ich überlasse dir das mal lieber mit Fantomas, also sie haben da einfach so ein paar Haken geschlagen in den Geschichten und in den Folgen, die man, glaube ich, vorher zumindest auf deutschen Bildschirmen so noch nie gesehen hatte, oder?
Nein, gegen Ende der ersten Staffel tritt Fantomas auf und Tarzan schwingt einmal durchs Bild und so weiter. Ja. Und dann kommt die Märchenwelt der Erwachsenen rein.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob die das damals durften. Ich glaube, das war rechtlich nicht.
Und auch, wenn du dich dran erinnerst, Schneewittchen und die sieben Zwerge, aber im Disney-Style.
Im Disney-Stil. Und diese sieben Zwerge haben sich, wenn du dich erinnerst, die Toilette runtergespült. Das hat mich zerrissen. Die sind ja in so einen Neubau umgesiedelt worden.
Ja.
In so eine Trabantenstadt. Da war also schon Sozialkritik drin.
Ja.
In dem ganzen Ding. Aber halt so wunderbar verpackt. Und ja, guck mal, eine Wasserrutsche. Und dann haben die Zwerge sich dann die durch die Toilette, die sahen halt alle aus wie Disney-Zwerge.
Ja.
Und wir haben uns wirklich am nächsten Tag auf dem Schulhof darüber unterhalten. Habt ihr das gesehen? Die Zwerge haben sich das Klo runtergespült. Yeah. Und ich gucke jetzt gerade, wann das lief in Deutschland. Das lief am deutsche Erstausstrahlung war am 4. Oktober 81.
Yeah.
Das heißt, da war ich schon 12.
Ja.
Da war ich schon eigentlich aus diesem Kinderfernsehalter
ich nicht auch.
Entwachsen.
Ich war 17. Ich war 17. Aber ich habe es trotzdem geschaut.
Weil es so geil war, weil es so cool war.
Ja.
Und es wurde, das heißt, du hast es bestimmt auch gesehen in der DDR mit der deutschen Synchro.
Ja.
Und das heißt, aber
es gab eine DDR-Synchro.
Okay, das heißt, du hast also Rumburak nicht gesehen mit der Stimme
von
Tommy Pieper.
Also die Wahrheit ist doch einfach die, wir Ossis, wir haben ja alle Westfernsehen geguckt. Und natürlich habe ich dann, das lief ja Sonntagnachmittag, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und haben wir natürlich Westen geguckt. Ich habe also die guten Serien und die guten Filme, das lief alles im Westfernsehen, ARD, ZDF und so.
Ja.
Und das habe ich natürlich, ich habe mir natürlich die Westversion angeguckt. Ne?
Ja.
Und das war einfach so, weil natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, diese tschechische Kultur, die ist einfach sehr, sehr stark. Also sowohl die bildende Kunst, die wirklich sehr, sehr stark ist.
Ja.
Wenn ihr mal nach Prag fahrt oder überhaupt in die Tschechoslowakei fahrt, also es ist ja, glaube ich, kein offenes Geheimnis, wenn man sagt, das beste Bier der Welt gibt es natürlich aus der Tschechoslowakei, beziehungsweise aus Pilsen, ne, das Pilsener Bier, auch da muss man mal hinfahren.
Es gibt da noch eine kleine Brauerei in Irland, die macht auch sehr gutes Bier.
Naja, aber ich finde schon, weißt du, das tschechische
Bier... Aber das ist ja kein Pilsener Bier,
Das ist kein Pilsener, das ist anderes Bier, das ist wahrscheinlich gut. Schwarzbier oder so. Naja, jedenfalls die Kultur, die Kulturschaffenden, sag ich mal, die Künstler waren einfach... immer, und das sind sie bis zum heutigen Tag, wahnsinnig aktiv und ähnlich, ungefähr, das ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber so wie die Isländer. Ich glaube ja, dass wirklich jeder Isländer irgendwie in einer Band ist, Filmemacher ist und Krimis schreibt. Und so ist es bei den Tschechen ähnlich. Die haben wirklich sehr viele bildende Künstler, Theater, Pantomime, Jazz, die Jazzszene ist wahnsinnig lebendig und Schriftsteller und so. Und aus diesem Background kam eben auch dieses Kinderfernsehen, diese Kinderfilme. Und ich habe zum Beispiel eben auch noch rausgefunden, dass der Regisseur Václav Forlíček, also dieser Name ist so geil, Václav Forlíček war der Regisseur bei der Märchenbraut, aber eben auch der Regisseur bei 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Und man merkt einfach bei diesen Otto Hoffmann und Jindřich Polák und diese ganzen Namen, die man immer wieder liest. Übrigens auch, wenn man jetzt die Olsenbande sich anguckt, siehst du auch immer die gleichen Schauspieler und liest auch immer wieder die gleichen Namen und so. Aber das ist scheißegal, das meine ich jetzt nicht. Aber das Interessante ist, du liest immer wieder die gleichen Namen, aber du siehst eben auch diese Handschrift und die ist immer liebevoll, sie ist immer fantasievoll, sie ist immer romantisch.
Mhm.
Es geht meistens wirklich so um Liebe. Es geht natürlich darum, auch diesen Konflikt zwischen alt und jung. Die Kinder, die Eltern sind meistens relativ autoritär und die Kinder versuchen natürlich mit Fantasie da ein bisschen dagegen zu halten. Wir haben es ja beim letzten Mal schon kurz erzählt, Luzi, der Schrecken der Straße. Wunderbare Serie. Und bei ich glaube, das ist das Ding und deswegen gehen wir beide so auf die Märchenbraut ab. Bei der Märchenbraut kam alles zusammen, was in den 15 Jahren an Kinderfernsehen aus dem Studio Bachandorf gekommen ist, das kulminierte sozusagen, kulminierte in dieser Serie, da kam alles zusammen an Witz, an Ironie, an Fantasie und auch an Irrsinn.
Und ich muss kurz zurückspulen, Thomas, weil du hast gerade Tschechien oder damals noch die Tschechoslowakei mit Island verglichen, mit der Kreativität. Und das kann natürlich daran auch liegen, oder ich versuche das jetzt mal zu versuchen zu analysieren, dass das beides auf ihre Art und Weise Inseln sind. Also die waren auf ihre Art und Weise isoliert. Island, weiß man ja, ist isoliert.
Ja.
Du hast wahrscheinlich den Eurovision-Film gesehen auf Netflix.
Ja, natürlich.
Mit Will Ferrell. Und da heißt es ja auch, ist das deine Schwester? Wahrscheinlich nicht, aber man weiß es ja in Island nicht. Ne?
Ja.
Aber die isländische Kulturszene ist natürlich dadurch auch entstanden, Björk, Sigur Rós und so weiter.
Ja.
Weil das ist alles isoliert. Die haben nicht viel zu tun.
Ja, und die kennen sich alle untereinander.
Die kennen sich alle untereinander, die haben nicht viel zu tun, außer saufen und poppen. Ja? Und natürlich Kultur machen. Ne? Und dann entsteht ein ganz eigenes Biotop, das sehr wenig Einflüsse von außen hat.
Mhm.
Entsteht was ganz, ganz eigenes. Und die Tschechoslowakei war natürlich auch so eine Insel in Europa.
Ja.
Ja? Also umgeben von der Grenze, von der Mauer, von der Zone, im Osten die Russen, im Süden hast du Österreich und Ungarn und die DDR und Polen und so weiter. Das hat schon auch so eine Isolation gehabt.
Ja.
Und ich glaube, das führt dazu, dass Künstler sich zusammenraffen und sagen, wir machen jetzt unser eigenes Ding.
Ja.
Kann das sein? Oder?
Absolut, weil eben auch der Underground, sage ich jetzt mal so, der hat wirklich, ich will jetzt nicht sagen subversiv, aber in gewisser Weise war es dann doch relativ subversiv. Und mein Vater hatte Anfang der 70er Jahre einen schlimmen Verkehrsunfall in Prag auf dem Wenzelsplatz. Also Vaclavský náměstí heißt der im Original auf dem Wenzelsplatz und war dann im Krankenhaus. Und mein Vater war ja auch Jazzmusiker und er wurde dann von der gesamten Prager Jazzszene unterstützt und die kümmerten sich um ihn. Und das war eine, heute sagt man irgendwie Netzwerk, aber damals gab es weder noch ein Netzwerk noch, dass man überhaupt ein Netz gab. Jedenfalls, die waren sehr gut miteinander verbunden, die ganzen, nicht nur die Jazzer, sondern eben auch die bildenden Künstler, die Musiker, die Filmemacher, die Autoren.
Ja.
Und die arbeiteten mehr oder weniger im Untergrund. Und es ist eben auch kein Wunder, dass der Schriftsteller Václav Havel dann der erste Präsident der Tschechoslowakei wurde, beziehungsweise der Tschechei wurde. Das hat alles einen Background. Und um wieder zum Thema zurückzukommen, und das ist eben auch nicht von ungefähr, dass solche für DDR-Verhältnisse oder für Ost-Verhältnisse subversive andere Filme rauskamen, also Kinderfilme rauskamen, die natürlich auch abgestrahlt haben auf die ganze Ostkultur, die natürlich auch Mut gemacht haben. Und gesagt,
war das in der Tschechei möglich und in der DDR nicht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat nichts mit Möglichkeit zu tun, sondern dass es einfach eine andere Herangehensweise ist.
Ja,
also einfach künstlerischer zu sein. Also wie gesagt, ich habe so viele Tschechen kennengelernt und ich hatte den Eindruck, jeder kann malen und jeder ist in einer Band. Und und das fand ich toll. Und die Gespräche, die geführt wurden, waren einfach viel offener und freier und unlimitierter. Und es war irgendwie eine Atmosphäre, die ich einfach ganz, ganz großartig fand. Und das hat sich eben in der Kunst wirklich widergespiegelt. Und es war kein Wunder, dass dann so eine Serie wie die Märchenbraut entstehen musste. Und es hat mich natürlich unglaublich gefreut, jetzt auch bei der Recherche. Und es hat mich wirklich beglückt, das alles zu lesen, was die alles gemacht haben und wer das alles war. Und dass der WDR natürlich als Geldgeber das alles noch befeuert hat. Und das war einfach großartig. Und dass jemand wie Müntefering, der eben kein Apparatschik war, dass der einfach mit Leidenschaft und mit Liebe und eben auch mit Vehemenz auf Dinge gedrückt hat, der hat einfach bei anderen Projekten, über die wir später reden werden, der Müntefering hat einfach bestimmte Sachen durchgedrückt, die einfach elementar waren, weil er gesagt, nein, so machen wir das aber hier nicht.
Und sag nochmal, Müntefering ist jetzt nicht der Politiker Müntefering, haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ja, sondern ein WDR-Redakteur, der das
ein WDR-Redakteur, der für das Kinderprogramm maßgeblich nicht nur zuständig war, sondern der einfach alles erfunden hat. So, und der hat mit Franz Müntefering nichts zu tun.
Mit Franz Müntefering, ja.
Franz, und der ist 85. Es gibt ein sehr, sehr gutes einstündiges Interview mit ihm, kann man sich angucken über die WDR-Seite. Und ich plädiere auf ein Denkmal für ihn oder zumindest eine Briefmarke für Gerd T. Müntefering.
Auf jeden Fall. Und dann kam, also wir haben beim letzten Mal gesprochen über die ganzen Serien, über Lucy, der Schrecken der Straße, Pantau, der fliegende Ferdinand. Der fliegende Ferdinand, war das, von wem war das nochmal im Original?
Der fliegende Ferdinand. Das war eigentlich, ich musste dann immer an Astrid Lindgren denken.
Genau,
also
an den
nicht Kalle Wirsch, nee, wie heißt er denn im Original?
Kalle Blomqvist,
Kalle Blomqvist ist der Detektiv. Es ist nicht Rasmus und der Räuber ist es nicht, nein, das ist...
Schlag mich tot.
Das gibt's doch, guck doch mal, du bist ja am Computer, oder?
Ich bin am Computer gerade, ja.
Aber das, letztendlich musst du
googeln. Carlsson vom Dach, blöd.
Carlsson vom Dach.
Carlsson vom Dach war das
natürlich. Ja, also, ich rede von eigentlich Carlsson ist vom Dach. Eigentlich ist es eine schamlose Kopie von Carlsson vom Dach. War ein bisschen frech.
Ja.
Aber man muss trotzdem sagen, es hatte diesen unverwechselbaren tschechischen Charme.
Tschechischen Charme. Und dann kam die Märchenbraut. So,
pass auf, und ich hab mit Tommy Barke, der mir viele Infos gibt, der hat gesagt, er hat von Luzi, der Schrecken der Straße, eine Folge als 16mm-Version. Und der ist ja ein, Tommy Barke ist, ich grüße ihn jetzt aus der Ferne, Tommy Barke ist ein wunderbarer Typ. Der macht Super 8 Abende in Hannover, ist bekannt wie ein bunter Hund. Und diese Super 8 Filme, er hat einfach Super 8 Filme gesammelt, sowohl Kurzfilme, also Karius und Baktus und so. Und eben auch merkwürdige, krude Filme. Und er macht da ganz lustige. Und der hat mich eben, hat mir auch hingewiesen auf diverse Kleinigkeiten. Und das ist ganz, ganz stark, was der mir so alles so erzählt hat.
Kommen wir zum 4. Oktober 1981, als die Erstausstrahlung war, die deutsche Erstausstrahlung von Die Märchenbraut.
Ja.
Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich war 13, als das lief, du warst 17. Das heißt, wir waren eigentlich nicht mehr wirklich, ich war 13, ist man ja schon Teenager. 13, ne?
Ja.
Und normalerweise sagt man, sowas interessiert mich in dem Moment nicht. Das war aber so subversiv und so abgedreht und so durchgeknallt, dass wir alle das geguckt haben.
Ja.
Und ich habe über die Synchro gesprochen, Rumburak, der böse Zauberer, der quasi der Antagonist, der das Ganze aber auch am Laufen hält, die ganze Serie, wird gesprochen von Tommy Pieper auf Deutsch, der natürlich
Tommy Pieper, die Synchronstimme von Alf.
Von Alf, der später durch Alf wahnsinnig berühmt worden ist. Der Peter Meyer, also der romantische Lead, würde man sagen, die romantische Hauptrolle, wurde gesprochen von Hans-Georg Panschak.
Ja.
Hans-Georg Panschak ist Luke Skywalker, ist Mark Hamill und ist Flash Gordon hat er gesprochen und er hat den Jim Bob oder John Boy bei den Whartons gesprochen.
Mhm.
Ich bin übrigens Hans-Georg Panschak einmal begegnet und zwar bei der Premiere, bei der Deutschlandpremiere von Star Wars Episode 7 in Berlin.
Ja.
Er hat ja Luke Skywalker gesprochen, auch in den Hörspielen, die von Oliver Döring produziert worden sind, von der Thrawn-Trilogie.
Aber die sind wirklich toll.
Die sind ganz toll. Die klingen wirklich als die Star Wars-Hörspiele von Oliver Döring klingen wirklich so, als wäre das der Originalton. Das ist auch mit der.
Und weißt du, was so toll ist? Wie du ja weißt, habe ich ja mit Tommy Krappweis und Sabine Bohlmann die Pummel-Einhorn-Hörspiele gemacht.
Ja.
Und der Erzähler ist Philipp Moog. Und Philipp Moog ist die Synchronstimme von Ian McGregor.
Ah, das ist auch toll. Ja, und, stimmt, habe ich gehört. Ja.
Ah, ey, und wenn ich das höre und mein Sohn Benedikt, 16 Jahre alt, ist voller Neid und sagt, ey Papi, ey, das ist du, Philipp Moog und Ian McGregor und so. Yeah. Und er guckt sich das dann auch ständig an, großer Star Wars-Fan und so. Also das ist einfach, das ist so irre, wenn du dann diese Stimme, also das Gesicht zur Stimme sozusagen. Und
wir sind natürlich so Freaks, wir kennen natürlich dann auch die Synchronsprecher. Wir sind ja mit einigen Synchronsprechern sogar auch freundschaftlich verbunden, ne? Ja. Also mit Santiago Ziesmer.
Ja.
Oder mit Martin Kössler. Mit Martin Kössler und so weiter. Und, aber dann kam mir Hans-Georg Panschak die Treppe entgegen im Zoopalast in Berlin, da im Dezember 2015. Und ich so, hallo Herr Panschak. Und ich glaube, er ist da mehr oder weniger unbehelligt durchgegangen. Und ich so, Herr Panschak, hallo, guten Tag. Ich bin befreundet mit Oliver Döring. Ich so, und dann fing Hans-Georg Panschak mit seiner Stimme, er hat ja nur keine andere, mit mir zu reden. Und dann sagte er so, ja, ich hatte in dem Film ja jetzt nicht so viel zu tun. Und ich so, nein, bitte nicht erzählen. Und das war so, weil ich bin von Luke Skywalker gespoilert worden. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten, von Luke Skywalker? Weil Mark Hamill sagt ja keinen einzigen Ton in der ersten neuen Trilogie, in Episode 7. Ja. Und ich hatte ja nie, er sagt was, also in einer Vision sagt er was, in der Vision, die Rey hat, aber er spricht auf jeden Fall den Peter.
Ja.
Ganz viele sogar. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass Peter Pasetti den König gesprochen hat.
Stimmt. Und Peter Pasetti kennen, glaube ich, alle aus den drei Fragezeichen.
Genau, als Alfred Hitchcock und
natürlich auch als Sherlock Holmes. Diese tollen Hörspiele vom Bayerischen Rundfunk aus den 60er Jahren. Ne,
und als Skeletor in den Masters of the Universe
Hörspielen.
Ja. Spielt einen also wunderbar übertriebenen Skeletor. Übrigens an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an unseren lieben Freund Bastian Pastewka und einen großen Dank an seinen Podcast Kein Mucks. Bastian, wir haben schon, glaube ich, drüber gesprochen, aber wir sagen es einfach nochmal. Bastian hat quasi die Hörspiele des Radio Bremen, die alten Krimi-Hörspiele, kuratiert und hat ein paar einleitende Worte, und jeden Donnerstag gibt es ein neues Hörspiel, auf das ich mich immer sehr, sehr freue. Und Bastian ist natürlich auch ein absoluter Synchron- und Hörspiel-Nerd und kann dir jeden Sprecher sagen. Auf jeden Fall, wir haben schon über die Sieben Zwerge gesprochen, wir haben über Phantomas gesprochen. Es ist ein kulturelles Crossover, es ist postmodern, es ist anarchistisch. Ich kann mich erinnern an Stink, Stank und Stunk. An den Teufel, den Zwerg und den Ritter und den Ritter die ohne Hexe, Kopf, der dann irgendwie, das hatte auch so ein bisschen was tricktechnisch von Douglas Adams, von der BBC-Verfilmung von Per Anhalter durch die Galaxis.
Ja, ja.
Das war ja auch alles tricktechnisch so ein bisschen unglücklich. Ich sag nur Stafford Beeblebrox mit seinem doppelten Kopf, der da so hing wie so ein abgefaulter toter Kopf. Wir müssen eine Folge mal über Douglas Adams machen, Thomas.
Das geht gerne.
Gar nicht, das fällt mir gerade auf. Und dann diese ganzen Sachen, diese ganze Anarchie und so weiter. Und dann gab es natürlich eine Schauspielerin, in die habe ich mich also schockverliebt.
Ja, natürlich.
Alle. Und das war Dagmar Petrasova. Oder ich weiß nicht, wie sie
Petrasova.
Hieß.
Petrasova.
Die hat die Schwester gespielt von Arabella.
Ja, so süß.
Und zwar die Xenia, mit diesen großen dunklen Augen, den dunklen Haaren. Und in die war ich also wirklich verschossen, 13 Jahre alt, Pubertät, hallo, Hormone, Testosteron, Galore. Und dann hat sie, es gab dann die zweite Staffel von der Märchenbraut.
Ja, ein Sequel.
Hast du die gesehen?
Die Rückkehr der, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, reingeguckt und es hat mich dann tatsächlich nicht mehr interessiert.
Mich
hieß die
auch
Rückkehr
nicht mehr,
der Märchenbraut. Und es gab dann sogar noch ein zweites Sequel, nämlich der Zauberrabe Rumburak. Und das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, das ist komisch, dass man das nicht mehr gesehen hat. Vielleicht sollte man dem nochmal eine Chance geben. Aber die erste Staffel, die Märchenbraut, das war der absolute Hammer. Wir haben am nächsten Tag auf dem Schulhof darüber gesprochen, was gerade passiert ist. Es gab dann, glaube ich, am Schluss, es gab den Hund, den Dackel Waldi, weißt du noch? Und ich glaube, die Märchenfiguren, irgendjemand, wahrscheinlich war es Rumburak, hat viele Figuren in Steine verwandelt, in Steinfiguren verwandelt, die dann ausgestellt worden sind in einem Museum. Ja. Kannst du dich entsinnen?
Ja, natürlich.
Und dann geht eine Museumsführerin mit den Besuchern durch das Museum und sagt dann den Satz, und ich habe wirklich nochmal nach, sie sagt wirklich, das sind alles Figuren des Meister Pimperer. Und ich, mein Freund Thomas Schremmer, ich weiß nicht, ob er mich angerufen hat oder nicht, hast du das gehört, dass die haben Pimperer gesagt im Fernsehen? Und das war natürlich so, weißt du, so Teenager, halb erwachsene Adoleszent und so weiter. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Absicht war von den Synchronleuten, das so ein bisschen zu unterwandern. Aber da waren so viele Sachen dabei, wo ist das versteht doch keiner. Was machen die denn da gerade? Und dann kamen die Besucher. Dann kamen die Besucher und da sind wir auch wieder fast bei Douglas Adams.
Yeah.
Das war die Science-Fiction-Serie mit den gleichen Schauspielern.
Mm-hmm.
Und auch wieder mit Dana Babadadadava. Und
Stimmt, die machte da auch mit. Ja,
und die hatte vor allen Dingen, die hatte eine Nacktszene.
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Doch, ich aber für dich mit. Ja, die hatte eine Nacktszene und das war ja nochmal. Ja, das ist natürlich so lustig, wenn du dir jetzt so Sachen anguckst wie Per Anhalter durch die Galaxis, die alte Serie oder so auch natürlich Star Trek und Enterprise, wie man sich die Zukunft vorgestellt hat. Und das war für uns natürlich noch interessanter, wie haben sich die Leute im Osten die Zukunft vorgestellt? Wie haben die das gemacht? Und das war wirklich innovativ für die damalige Zeit.
Aber wenn man sie, also ich habe mir Besucher, ich habe ja nun einen Pubertanten zu Hause und ich habe natürlich mit Benedikt habe ich natürlich auch Märchenbraut geguckt und Luzie Schrecken und natürlich haben wir auch angefangen, die Besucher zu gucken. Ich will jetzt nicht sagen, das ist schlecht gealtert, aber aus heutiger Sicht sagst du, ja, das ist...
Es ist nicht gut gealtert, nein, natürlich ist es das nicht. Das ist
eigentlich nicht gut.
Nein, das ist es nicht.
Also wie gesagt, einer meiner Lieblings, ich spüre die Absicht und bin verstimmt. Man sieht es sich an und sagt so, ja.
Ja, aber Thomas, dann kannst du dir auch Raumpatrouille Orion nicht mehr angucken.
Das stimmt. Und sag mal, was ich jetzt auch vor kurzem gesehen habe, irgendwo in dem dritten Programm, wo ich dachte, ja, das gab es doch auch. Und zwar... diese merkwürdige Science-Fiction-Serie mit zwei Außerirdischen, die auf die Erde kommen. Ich glaube, es war eine französische Serie. Und der eine von beiden war Pierre Brice.
Oh, das meinst du, ist der geritten in der Serie? Nee. Saß der auf dem Pferd? Nee, dann hast du was anderes geguckt.
Nee. Das war so eine Kurzfilmserie.
Nein. Nee, sagt mir nichts.
Und mit Pierre Brice. Das war eine ganz merkwürdige Serie. Weil natürlich, für mich war Pierre Brice gesetzt mit Winnetou. Das ist ganz klar. Ich hatte das im ZDF, liefen ja die natürlich. Filme und so. Und auf einmal spielte der einen Außerirdischen und hatte einen Anzug an und war so ein bisschen merkwürdig und sah eigentlich, ja, und ich so, hä, das ist doch eigentlich ein Indianer. Das ging mir mit Gojko Mitic übrigens genauso. Gojko Mitic hat ja dann auch andere Filme gedreht, hat dann auch Kinderfilme gedreht und hat dann ganz normale Filme. Wo ich sage, nein, das ist nicht richtig, weil das ist ein Indianer und der hat lange Haare und der sitzt auf dem Pferd. Ja. Der fährt nicht Auto oder sitzt nicht auf dem Roller oder so. Also, und das fand ich auch, also und deswegen Außerirdische in Filmen der 60er, 70er Jahre haben immer, also sehr oft was Armseliges, wenn man das sich später nochmal anguckt.
Man kann sich das aus Retro-Gründen angucken, aber es ist, und die Märchenbraut ist trotzdem zeitlos. Natürlich sieht man dann halt auch, oh Gott, wie haben die Leute damals gelebt aber sag mal, der Wladimir Menschik.
Wladimir Menschik, der hat alles gespielt in Tschechoslowakei.
Der hat alles gespielt.
Das war sozusagen der Charlie Hübner. Oder auch der Matthias Matschke. Man weiß es nicht genau.
Ja, und der tauchte dann überall auf in allen Serien als Vater, als gutmütiger, adipöser, dicker Papa hatte war der Nachrichtensprecher oder manchmal war er der Ingenieur Meier aber diese Einblicke, die man dann auch hatte in so eine Struktur von so einem Sender, ich meine, die haben, das spielt ja in einem Fernsehsender, die Märchenbraut fing das ja damit an. Und da hat man auch so einen Einblick bekommen darauf, was da so, wie das da so vielleicht sogar richtig war, so im Osten, so mit dieser Struktur und der Hierarchie und so weiter. Ne?
Ja, und das war doch alles sehr streng und sehr stark strukturiert. Und dann kommen die Kinder ins Spiel, beziehungsweise die Märchenfiguren, Rumburak und alles gerät durcheinander. Und Ich überspitze jetzt erstmal philosophisch, sage ich jetzt mal, aber das ist ja genau das, was ja das große Problem war, also diese große, große Angst der Diktatoren, ob das nun Brezhnev war oder Honecker, ist scheißegal, das war ja die große Angst, dass sie es nicht mehr unter Kontrolle haben. Und diese Serie zeigte eigentlich, was passiert, wenn alles aus dem Ruder läuft. Und auf eine sehr lustige, romantische, sympathische, verspielte Art und Weise, wo dann sozusagen die tschechischen Künstler gesagt haben, ich zeig euch mal, man braucht gar nicht so viel, um einfach zu zeigen, wie das alles hier wackelt und auseinanderfällt. Und das hat mir immer gut gefallen, weil die Kinder waren mehr oder weniger anarchistisch, weil sie gar nicht so strukturiert denken bzw. gedacht haben, sondern sie haben einfach gesagt, nee, aus dem Bauch heraus würde ich jetzt in die Tür gehen. Das darfst du aber nicht, weil da steht draußen verboten drauf. Ich sage, ich will ja wissen, was hinter der Tür ist. Und genau darum geht es, dass man versucht hat, in der DDR einfach zu sagen, wenn da drauf steht, Eintritt verboten, dann darfst du da nicht rein. Aber der Mensch ist immer neugierig. Der Mensch will immer das wissen, was verboten ist, weil das natürlich immer spannender ist. Und ich muss noch mal eine Brücke schlagen, vielleicht zu der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, mit Tabuverletzungen, ja, mit Satire und so. Und das hat ja natürlich auch was mit dem Erfolg von Tabuverletzungen zu tun, beziehungsweise von Satire, die Tabuverletzungen macht. Also ob das nun Louis C.K. ist, South Park, Lisa Eckhart, Leute, die wirklich ganz bewusst, oder auch ein Oliver Pollack, Leute, die ganz bewusst spalten wollen. Mhm. Und das interessiert natürlich auch viele Menschen, weil das natürlich ist, oh, guck mal, was er sich gerade traut zu machen.
Naja, es ist natürlich die Frage, was ist eigentlich die Realität im Moment? In welcher Realität leben wir? Leben wir alle in der gleichen Realität? Ist dieser Virus real? Das fragen sich ja auch viele. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz alte Geschichte. Das ist diese Parallelwelt. Es gibt eine Märchenwelt. Es gibt eine Welt der Dämonen. Es gibt eine Mythologie. Es gibt sowas wie John Sinclair. Gibt es das eigentlich? Gibt es Vampire? Gibt es das? Es gibt sowas wie Narnia. Es gibt die unendliche Geschichte, da flüchtet jemand in eine ganz andere Welt und es gibt die Matrix. Ja. Und im Prinzip war das mit der Märchenbraut auch so. Ja, da gibt es eine Welt unter der realen Welt und diese Welt kann man fliehen. Das ist okay. Ja. Das ist legitim. Das ist die Welt der Märchen, der Spinner, der Literatur, der Hörspiele, des Theaters. Das ist Eskapismus. Ja. Aber was ist, wenn das alles real ist? Was ist das, wenn man das wirklich ernst nimmt? Ja, und ich glaube, das ist, macht die Märchenbraut auch so zeitlos, ist das, diese Figuren wirklich ernst genommen worden sind. Die haben Probleme. Der König hat Probleme mit seinen Töchtern. Kapitalismus, die Xenia, die will unbedingt alles haben. Bei Arabella geht es nur um Liebe und so weiter. Also er hat die Themen, also die haben die Themen der Zeit und das, was die Leute beschäftigt, genommen und haben das formuliert und haben gesagt, so pass auf, ihr seid nicht alleine. Wir machen uns da auch drüber Gedanken gerade.
Ja,
es geht, und ich glaube, das ist das, was das...
Das ist der Dreh- und Angelpunkt, dass sie einfach die Kinder ernst genommen haben, und dass sie die Sorgen und Nöte, dass sie dafür Verständnis haben und dass sie gesagt, okay, aus Sicht eines Kindes ist das einfach wichtig. Und da muss ich auch nochmal eine kleine Brücke schlagen, oder möchte ich, zu Volker Ludwig, der mehr oder weniger das deutschsprachige Kindertheater erfunden hat, der eben genau mit diesem Ansatz rangegangen ist, genau wie die tschechischen Filmemacher, der eben gesagt, wir müssen und ich möchte Kinder ernst nehmen mit ihren Fragen an die Welt, an die Erwachsenen, an die Politiker, an die Oma, an den Opa, an die Lehrerin, auch an das behinderte Kind in meiner Klasse. Kinder müssen Fragen stellen, also doof geboren ist keiner, doof wird man gemacht und wer behauptet, doof bleibt doof, der hat nicht nachgedacht. Ja. Und darin steckt, das ist lustig, aber es ist eben auch klug und es ist wahr. Und das ist eben der große Verdienst, nicht nur von Volker Ludwig, sondern natürlich auch von Otto Hoffmann, Rindrich Pollack und Vaclav Orlicek und Wladimir Menschik und allen. Und
Müntefering, ja.
Und Müntefering ganz besonders, mit so viel Liebe, Herzblut und Leidenschaft so viel Großes, Bleibendes erschaffen haben.
Und das, was du sagst, ist es so. Die Kinder wollen antworten, die Kinder wollen ernst genommen werden und im Prinzip sind wir im Moment alle Kinder, die vor einem Problem stehen, was keiner ihnen erklären kann, was keiner ihnen lösen kann und wir wollen Antworten haben, aber wir wollen auch ernst genommen werden und ich glaube, viele Leute fühlen sich gerade nicht ernst genommen werden und diese Enttäuschung, diese Frustration schlägt in Wut aus und wir alle wissen, wie wütende Kinder sein können.
Ja.
Ganz furchtbar, also zum in die Ecke schmeißen, also man kann mit ihnen halt auch nicht diskutieren. Sie werden unvernünftig, sie werden nicht, und ich glaube, es ist Zeit, dass der Erwachsene das Kind an die Hand nimmt und sagt, es ist okay. Es ist okay, dass du so bist, nur wir kommen so nicht weiter im Moment. Und Gott, was schlagen wir für einen Bogen hier gerade, Herrgott, nochmal.
Naja,
deswegen reden wir ja auch über die Märchenbraut und nicht über, keine Ahnung, was weiß ich.
Nein, aber es ging ja einfach darum, dass die wirklich Türen aufgemacht haben, kulturelle Türen aufgemacht haben, weil sie wirklich Kinder ernst genommen haben in ihrer Fantasie und auch mit ihren Bedürfnissen. Und die Kinder wurden einfach viele Jahre in den 50er Jahren eben mehr oder weniger abgefrühstückt. In Kindermusik und Kinderfilmen und Kinderfernsehen.
Wo man bevormundet, sagt, richtig bevormundet.
Bevormundet, weil Kasperle-Theater ist ja nichts Schlimmes, aber es muss doch mehr geben als das böse Krokodil und den Teufel und die Hexe und so. Und es muss doch mehr geben und mehr Fantasie und auch lustigere
Sachen. Wir werden im Laufe dieses Podcasts immer wieder auf Kinderserien kommen. Also es gab natürlich auch, weil du ja beim letzten Mal Gerhard Mensching erwähnt hattest, hier Lemmy und die Schmöker.
Lemmy und die Schmöker, ja.
Und wir müssen unbedingt über Hase Cäsar reden und über Plumperquatsch. Und
dann kommen wir wieder und immer wieder kommen wir, natürlich der Spatz vom Wallraffplatz nicht zu vergessen.
Auch auf jeden Fall.
Und wir kommen immer wieder auf den genialen, möchte ich behaupten, Gerd T. Müntefering zu sprechen, weil der hat das alles mit in die Wege. Natürlich die Sendung mit der Maus und Robby Tobi und das Flievertüt und. Also diese ganzen grandiosen Sachen, die er da einfach losgeschickt hat. Also eben auch mit diesem Hintergedanken so, wir machen das jetzt, weil wir das machen. Punkt. Ja. Und was mich wirklich es macht mich müde, sage ich. Ich war zwischenzeitlich wirklich wütend und jetzt bin ich einfach nur noch müde. Diese Bedenkenträger in allen Instanzen der öffentlich-rechtlichen Sender, die alles verhindern und sagen, und die immer ein Aber parat haben und die immer sagen, das dürfen wir nicht machen, weil, wo ich sage, natürlich dürfen wir das nicht machen, weil, aber darum geht's nicht, wir wollen hier Kunst machen. Naja, aber die Einschaltquote, ihr seid öffentlich-rechtlich, Einschaltquote hat euch gar nicht zu interessieren. Lasst uns bitte Kunst machen, ob das nur für Kinder ist oder für Junge oder für Alte oder für rechteckige oder quadratische, rote, schwarze, gelbe, linke, vorne und hinten, egal, lasst uns was Geiles machen. Und der Müntefering wusste das alles und Forlicek und die ganzen Künstler aus der Tschechoslowakei, die wussten das auch und die haben da einfach, und genau das gilt eben auch für Volker Ludwig, die haben da einfach Dinge losgeschickt und in die Bahn geworfen.
Wer war Volker Ludwig nochmal?
Das war der Intendant und Autor vom Krippstheater in Berlin.
Entschuldigung, ja. Darüber müssen wir auch nochmal, darüber reden wir dann natürlich auch nochmal, die Tage. Aber das ist wirklich ein Eiertanz im Moment und das wird auch, glaube ich, immer, wird noch Thema bleiben. Und
das bleibt noch lange, lange Thema und ich habe die große Angst und die ist ja auch in gewisser Weise berechtigt, dass es schlimmer werden wird. Es werden mehr Leute geben, die auf die Straße gehen und die Antworten und Lösungen haben wollen. Ich kann es verstehen, aber es bringt uns nicht weiter, leider. Nee, was mir wirklich überhaupt nicht passt und was mir wirklich auf den Sack geht, ist diese zunehmende Aggressivität, also auch dieser Wille von vielen Leuten zu sagen, ich hau dir jetzt auf die Fresse und diese Brüllerei und Schreierei und und das kommt ja von beiden Seiten, es kommt von rechts und von links und das ist einfach, das mal ganz abgesehen davon, dass es keinen Spaß macht und dass es nicht lustig ist, sondern es ist einfach wahnsinnig anstrengend.
Und es ist kontraproduktiv. Ja. Es ist total, sie wollen was, man will was, aber dadurch, wie man es proklamiert, verhindert man es auch gleichzeitig. Man erstickt das ganze Ding. Es ist eine Auseinandersetzung, eine Kommunikation kann im Moment überhaupt gar nicht stattfinden. Wir müssen alle im Moment sehr viel kalt duschen und erstmal durchatmen und ein bisschen meditieren. Und
also mein Gedanke ist der, also jeder muss seine eigenen, in Anführungsstriche, Lösungen finden, aber mein Gedanke ist, wenn du wirklich so verzweifelt bist, dann liest doch mal mehr als nur die Überschrift. Weil ich habe mich selber ertappt, dass wenn ich meine Tagesschau-App aufmache und einfach die Nachricht lese, dass ich ganz oft rumscrolle und nur die Überschriften lese. Oder das gilt natürlich auch für die sozialen Medien. Man liest die Überschrift und sagt, so ein Schwein, so eine Drecksau, das kann doch alles so. Und vielleicht sollte man wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, ey, ich möchte eigentlich mehr darüber erfahren. Was ist das gewesen mit dem und dem? Da wird ja gerade behauptet, dass er das und das und das gesagt hat und das und das und das gemacht hat. Und dann stellt man ganz, ganz oft fest, nee, also diese Überschrift stimmt nicht ganz. Das ist eigentlich nur die Hälfte der Wahrheit. In Wirklichkeit war es nämlich so und so und so. Und worauf ich hinaus will, ist einfach, wir sind ganz oft schlecht informiert.
Wir sind bei der Rezeption einfach sehr bequem geworden. Ja. Es geht einfach nur, wir scrollen einfach nur noch zwei Sätze runter. Ja. Dann hast du das Problem des Online-Journalismus, dass wenn man, hast du das gepostet neulich, ein offener Brief an die Corona-Leugner Stern? Irgendjemand hat gepostet, es gab einen offenen Brief vom Stern an die Corona-Leugner. Der war aber hinter einer Paywall. Mhm. Und da dachte ich natürlich, das ist natürlich auch scheiße. Ne? Wenn ihr Leute erreichen wollt, dann macht das halt auch für jeden zugänglich. Ja, und ja. Ich verstehe, dass Printjournalismus ein Riesenproblem hat und dass man auch für bezahlen muss, finde ich auch absolut in Ordnung und richtig. Aber es gibt einfach bestimmte Sachen, die müssen für jeden zugänglich sein, sonst kommen wir jetzt gerade nicht weiter.
Ja.
Und lest nicht einfach nur drüber, beschäftigt euch von Anfang bis zum Ende damit. Und bevor ihr irgendwas loströtet oder von euch gebt, überlegt noch mal einen Moment,
ja,
und versucht mal euch zu reflektieren. Und ich weiß gar nicht, wie wir jetzt über die Märchenbraut darauf gekommen sind, aber
naja,
so ist das bei uns.
Nein, aber ich meine, man kann natürlich auch, also man kann auch vielleicht mal anfangen, vielleicht auch mal den Fernseher auszulassen oder beziehungsweise eben mal zu sagen, ich gucke mal heute keine Nachrichten, ja, weil ich das Wort Corona, ich kann es, das böse Wort mit C, ich kann es auch nicht mehr hören.
Und naja, dass ich mache einmal in der Woche, mache ich sonntags, mache ich Digital Detox.
Genau. Da
gibt's kein Internet, genau. Und kein Fernsehen
und man kann, und kein man Handy. Man kann sich die Märchenbraut anschauen,
ja,
oder ein gutes Buch lesen. Ich lese jetzt gerade ein wirklich großartiges Buch von Maike Winnemuth, das heißt Das große Los. Und die Story ist, sie hat vor 10, 12 Jahren 500.000 Euro gewonnen bei Wer wird Millionär? Und mit diesem Geld hat sie gesagt, so, ich nehme jetzt mache ein Sabbatjahr und ich fahre jetzt los und bin jetzt ein Jahr unterwegs und pro Monat bin ich in einem anderen Land, in einer anderen Stadt. Ich bin einen Monat in Mumbai, ich bin einen Monat in Kopenhagen und so. Und das hat sie alles aufgeschrieben. Und was ihr da alles durch den Kopf geht, ist höchst amüsant und sehr ganz toll. Man kriegt natürlich ein unglaubliches Fernweh, aber bei mir löst das wirklich Glückshormone aus, weil das, ja, einfach toll geschrieben ist. Sie ist wirklich voller Liebe und voller Dankbarkeit, weil einem natürlich dadurch bewusst wird, was man alles hat. Man vergisst einfach, ja, ganz schnell, das, ja, ja, was wir eigentlich haben. Ja. Nicht nur materielle Dinge, sondern ganz einfach dieses Gut der Demokratie, was wir erkämpft haben und was wir hier in Deutschland haben, das vergisst man einfach ganz schnell, wenn man immer nur in seiner eigenen Soße unterwegs ist, ja, und niemals mal in einem anderen Land ist. Ich meine, die Leute, die mal nach Ungarn fahren oder in andere Länder oder in die Türkei oder von mir aus auch nach Amerika, die werden merken, da weht ein anderer Wind.
Das ist ja das, was gerade fehlt. Das ist ja, ja, gerade das, was gerade fehlt, dass man mal rausfahren kann, mal woanders hinfahren kann, ja, um sich mal umzugucken. Ich, ja, kann im Moment zum Beispiel, ich würde total gerne nach Holland fahren.
Ja.
Ich bin total gerne in Holland. Du weißt, Holland ist von Bochum aus nicht weit. Ich, ja, bin total gerne in Amsterdam.
Ja.
Aber Freunde, die in Holland waren, haben gesagt, vergiss das im Moment. Ja. Das kannst du im Moment haken. Erstmal ist es überall voll.
Ja.
Zweitens gibt es da halt auch keine Maskenpflicht. Ja,
ja,
die Leute halten zwar Abstand, aber es gibt halt indoor, innen drin halt keine Maskenpflicht. Ich bin einer, der daran glaubt, dass das wirklich was bringt.
Ja.
Ja, und die Holländer sehen das halt anders und haben auch dementsprechende Zahlen. Und ich würde gerne nach Holland fahren, einfach auch mal wieder ein bisschen andere Kultur mitzubekommen.
Ja.
Aber im Moment will ich es halt nicht machen. Ich freue mich sehr drauf, wenn es wieder geht, wenn ich wieder nach London fahren kann.
Ja.
Wenn ich wieder nach Holland fahren kann oder was weiß ich wohin. Wenn ich wieder auf Tour gehen kann. Ich freue mich, wenn ich Ende des Monats nach Berlin komme, wieder in den Quatsch Comedy Club.
Mm.
Und sowas einfach. Also diese kleinen Sachen, die man sich, ja, man vergisst, dass man sich das erkämpft hat.
Ja.
Und dass das eben nicht selbstverständlich, ich glaube, wir müssen lernen, dass bestimmte Sachen nicht selbstverständlich sein sind, waren sind und dass es halt auch nicht umsonst sein darf. Dass Kultur was ist, was ein Gut ist, wofür man Geld bezahlen muss, wovon Leute leben, wo Existenzen hinterstecken und ja, bevor wir jetzt ins Schwurbeln geraten, Thomas, ich bin schon wieder, wir sind schon wieder 45 Minuten,
ja, ja,
und ich glaube, wir haben die Märchenbraut und das tschechische Kinderfernsehen jetzt in zwei Folgen gebührend abgefeiert.
Ja.
Und ich bin gespannt, was uns als nächstes einfällt.
Ja, und wie gesagt, schreibt uns einfach, es gibt diese Facebook-Seite.
Genau.
Ne?
Fatzebook. Genau.
Fatzebook und schreibt, genau, uns einfach und das würde uns freuen und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt bitte
und diese, gesund. Und diese beiden Podcasts sind entstanden durch eine Fan-Idee.
Ja.
Und wenn ihr Inspiration habt, immer her mit.
Ja, das würde uns sehr freuen.
Das ist das Motto, mit dem wir euch jetzt in die Woche lassen. Immer her mit. Mein Lieber, es war mir wieder ein Fest.
Es war mir ein inneres Fußbad. Ich danke dir.
Tschüss. Bleibt gesund, bleibt cool und Nerven behalten. Bis bald.